noch normal?
Der Krone-Hit Psychotalk.
Hallo, willkommen zur ersten Mental Health Talkshow Österreichs mit mir, Melli Tüchler, und unserem psychotherapeutischen Experten Daniel Martosch.
Ja, hallo und schön, dass du wieder da bist, liebe Melli. Du warst jetzt 3 Wochen auf Urlaub.
Ja, ich war in Los Angeles bei meinen Freunden und ich freue mich aber auch sehr, heute wieder da zu sein.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns auch alle und wir haben ein ganz, ganz wichtiges Thema heute mitgebracht, glaube ich. Also bin ich mir ziemlich sicher sogar.
Wir sprechen heute nämlich über Psychosprache. Also wenn psychische Gesundheit quasi zur Alltagssprache wird. Und Daniel, wir haben zuerst schon ein paar Beispiele gebracht. Jeder kennt bestimmt diesen Satz, vielleicht von Social Media oder selber schon mal verwendet. Zum Beispiel, mein Ex ist toxisch oder das triggert mich.
Ich habe ein Trauma, ich werde gegaslightet, Borderline wird oft irgendwie so verwendet.
Das ist mein ADHS, sorry, kann mich gerade nicht konzentrieren.
Genau, Anxiety heißt das, glaube ich, oder? Wenn ich das richtig ausspreche.
Ich war ja gerade in den USA und da sagt das gefühlt jeder, sorry, I'm anxious und das ist meine Anxiety, also heißt, ich habe gerade sehr, sehr viel Angst.
Genau, und da gibt es ganz, ganz viel und das sind ja alles Worte, die aus der Psychotherapie, aus der Psychologie kommen und ich finde es auf der einen Seite natürlich sehr, sehr gut, dass es da diese Worte jetzt auch, dass die öfter gebraucht werden und auch in den Alltag einfließen, weil das ja auch heißt, dass das entstigmatisiert wird.
Dass mehr Awareness geschafft wird, genau, dass man mehr über mentale Gesundheit spricht, aber ich sehe schon, jetzt kommt ein Aber aus psychotherapeutischer Sicht.
Ja, es birgt auch Gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe ja ganz viel mit psychisch erkrankten Menschen aufgrund meines Berufs zu tun und wenn das falsch verwendet wird, dann kann das natürlich sein, dass es da Unklarheiten gibt und das stellen wir uns immer vor, wenn jemand zum Beispiel das Wort depressiv, das wird im allgemeinen Sprachgebrauch schneller mal für schlechte Stimmung irgendwie verwendet.
Mhm. Also wenn man einfach sagt, boah, heute bin ich depressiv oder?
Genau, ich fühle mich und depressiv zu sein, wenn man die Erkrankung hat, das ist eine sehr, sehr ernstzunehmende und wirklich gefährliche, kann auch tödlich enden, eine wirklich sehr, sehr ernstzunehmende Erkrankung. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe diese Erkrankung, eine Depression, und wir haben schon mal eine eigene Sendung darüber gemacht und kannst du auch im Podcast nachhören, wenn es dich interessiert, was Depression ganz genau ist. Du wolltest was sagen? Du
hast auch gezeigt, ja. Der Podcast heißt, ist das noch normal,
genau,
der
Krone-Hit
Psychotalk. Klick dich da gerne durch, das wollte ich nur sagen.
Genau.
So, red weiter.
Also wenn du jetzt diese Erkrankung hast und das ist wirklich, wirklich ernst zu nehmen und dann hörst du aber überall, dass in deinem Bekanntenkreis, in deinem Freundeskreis, auch auf Social Media, viele irgendwie sagen, ja, ich bin auch depressiv. Mhm. Und eigentlich geht es aber ganz gut, ne? Weil das ja dann schnell wieder vorbei ist. Dann kann es dazu führen, dass du glaubst bei dir, okay, mit mir ist irgendwas, es kann nicht so schlimm sein, weil wenn es alle haben und die kommen gut durchs Leben, dann ist mein Depressivsein, dann hat es irgendwie was mit mir zu tun. Und es ist eigentlich auch ein Symptom der Depression, dass ich an mir selbst zweifle. Dann kann es eben zum Beispiel dazu führen, dass ich mich nicht ernst nehme und nicht die Hilfe hole, die ich eigentlich brauche, weil ich davon ausgehe, okay, die anderen schaffen es ja auch, wenn sie depressiv sind. Da muss mit mir was falsch sein. Mhm. Und ich brauche vielleicht noch gar keine Hilfe, weil das ganz normal ist. Und das ist nur eines von vielen Beispielen. Und da wird es dann gefährlich. Und dann kann man dann tatsächlich, ja, es ist dann voll schade, wenn Menschen, die das wirklich haben, sich auch nicht ernst genommen fühlen, ne? Wenn die sich dann vergleichen.
Wenn die Begriffe oder einfach so herumgeschmissen werden.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommst in der Therapie oder in deiner Praxis, aber oft wird das, habe ich zumindest das Gefühl, auf Social Media so ein bisschen romantisiert, dass Leute Sachen oft, ich möchte jetzt nicht sagen, als Ausreden verwenden, aber oft so, ich habe heute nichts weitergebracht, das ist mein ADHS und ich kann mich nicht konzentrieren. Mhm. Fast so ein bisschen, als würde man sich damit schmücken oder ein bisschen stolz sein.
Ja.
Obwohl das ja auch irrsinnig belastend sein kann. Weißt du, was ich meine? Kommt das gerade rüber?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und vor allem, wenn man wirklich diese Erkrankung hat und eben nicht so, das kennt jeder, wenn der innere Schweinehund einmal jetzt nicht zu überwinden ist und man dann halt, dann kann es ADHS sein, aber wahrscheinlich nicht, wenn ich sonst schaffe. Und das heißt, es ist, krank zu sein ist keine Auszeichnung. Und krank zu sein wünscht sich niemand. Und wenn wir von psychischen Erkrankungen sprechen, und das ist ja auch der Sinn unserer Sendung, dann heißt das, dass man die wirklich ernst nehmen muss und dass es da professionelle Hilfe braucht. Und wenn ich das dann so ein bisschen romantisiere, bagatellisiere oder halt auch idealisiere oder vielleicht auch ein bisschen als Ausrede verwende, dann hat das nichts damit zu tun, es ist immer eine Erkrankung, die dahinter steht und die man sehr, sehr ernst nehmen muss. Ich sage ja auch nicht, wenn es mir gesundheitlich nicht so gut geht, dass ich mich ein bisschen krebsig fühle. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also und das wäre dann ähnlich, dass ich dann sage, ja, puh, das, also und deshalb muss man da wirklich aufpassen ein bisschen, auch um, wenn man sich dann Hilfe holt oder wenn es einem nicht schlecht geht oder wenn man dann googelt, wenn man dann das so in seinen Alltagssprachgebrauch eingepflegt hat und dann google ich, okay, was heißt denn das? Dann finde ich ganz viele Symptome, da finde ich ganz viele Sachen und da besteht dann die Gefahr, auch wenn ich es nicht habe, dass ich da ein bisschen so in einen Tunnel hineinkomme und dann so, ah ja, das könnte auch sein und dass ich dann die Symptome, obwohl ich es vielleicht gar nicht habe, dann auch noch verstärke. Und das finde ich sehr, sehr schade und deshalb ist ganz wichtig, glaube ich, dass man die Begrifflichkeiten einmal klar zuordnet, weil die manchmal auch, und das ist überhaupt keine, ich glaube, dass das niemand absichtlich macht.
Und ich glaube, viele wissen auch nicht, dass das teilweise aus der Therapie kommt, weil es halt einfach heutzutage in der Sprache ist. Also ich nehme mich da auch nicht aus. Ich glaube, ich habe schon oft über meine Exes gesagt, super toxic und keine Ahnung.
Ist ein Narzisst oder was auch immer. Ja, das kann passieren und man kann...
Verwende ich genauso.
Ja, und das ist auch ein Punkt, wo es ein bisschen gefährlich wird. Man kann das wirklich auch, diese psychotherapeutische Sprache auch instrumentalisieren. Das heißt, irgendwie mehr oder weniger als Waffe gebrauchen. Und man kann da schneller mal andere Menschen in eine Schublade stecken. Und dann, okay, ja, das ist ein Narzisst. Mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und vielleicht ist er kein Narzisst. Kann ja sein, dass er einer ist, aber ich maße mir nicht an, dass ich selbst als ausgebildeter Psychotherapeut, dass ich nach 10 Minuten Gespräch oder wie auch immer sofort irgendwie so eine Diagnose stellen kann. Und dann stecke ich den in eine Schublade und will mit dem vielleicht nichts mehr zu tun haben. Und in Wirklichkeit gehe ich aber da einem Konflikt aus dem Weg oder ich weiß es nicht. Also in vielerlei Hinsicht muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und ich glaube, das, was helfen kann, und deshalb freue ich mich heute auf die Sendung, dass wir so mal klar definieren, was heißen diese Worte eigentlich in der Psychotherapie. Also, dass man das mal klar definiert, was heißt das, wenn jemand Narzisst ist? Was heißt das, wenn jemand Borderline hat? Was heißt das, wenn jemand toxisch ist? Was heißt es überhaupt, ein Trauma zu haben? Was heißt es, wenn ich PTBS habe? Was heißt es, wenn ich eine Panikattacke habe? Und. Gibt ganz,
perfekt,
ganz viele Sachen.
Weil dann machen wir das heute gleich.
Ja, voll.
Dann knall ich dir meine Begriffe hin, Daniel, die ich so verwende. Und natürlich auch deine Begriffe. Deshalb melde dich gern bei uns. Zum Beispiel über Instagram psychotalk.at. Da findest du auch alle möglichen Backstage-Infos rund um unsere Sendung, rund um unsere Themen. Also lass da gern eine Direct-Message da. Und ich bin schon sehr gespannt, was uns Daniel heute alles erklären wird. Und, kleiner Spoiler, wir quatschen heute auch noch mit Leonie Rachel, die auf Social Media schon ganz, ganz früh über ihre psychische Erkrankung gesprochen hat und uns da auch ein bisschen Einblicke gibt, wie das so ist, über mentale Gesundheit zu sprechen und das auf Social Media zu teilen. Down for the vibe, and you down for the vibe. Oh, we don't say bye bye. You can see my eyes, tell them on the rise. Oh, I believe by the light, your body be smiling. Oh, easier than I say, love. 'Cause you know, baby, I adore you, I adore you. Can't ignore you, can't ignore you. I body, body, my soul, and I'm out of control. I adore you, I adore you.
bist nicht allein. Deine Fragen zum Thema Mental Health jeden Mittwoch ab 22 Uhr im Krone-Hit Psychotalk. Ruf an oder schreib uns
077-11-2771. Is anybody there? Red lights in the darkness. Everyone's so heartless. Does anybody care? It's so hard to explain with your heart in the cage. Only whisper, but you won't shout. Cause the shock in you weigh too much pressure to take. Every part of you wants to cry out. It's hard for girls like us.
Psychotalk.
Ich habe Flashbacks, das triggert mich, das traumatisiert mich. Vielleicht hast du diese Begriffe auch schon im Alltag verwendet und genau darüber sprechen wir heute in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs mit mir, Melli Tüchler, und unserem psychotherapeutischen Experten Daniel Martosch.
Hallo. Schönen guten Abend sagen, aber ich weiß, ich muss mich da ja immer ein bisschen, weil es gibt uns ja auch als Podcast zu hören, und da habe ich das Feedback bekommen, dass auch wenn wir jetzt nach 22 Uhr ausgestrahlt sind,
Podcast hören
und senden,
man zu jeder Zeit.
Genau, und deshalb ein Hallo und das schönen guten Abend, gute Nacht, da wollte ich mir jetzt verkneifen.
Hallo, finde ich super, lass mal so.
Halloschi.
Wir sprechen heute, kommen zum Thema, über unsere Alltagssprache, und ich sage mal, da verwenden wir sehr oft Begriffe aus der Psychotherapie, Daniel.
Ja.
Muss ich auch ehrlich sagen, mache ich auch. Und uns ist, glaube ich, oft gar nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet, und deshalb schauen wir da heute mal genauer hin, und ich habe da schon ein paar Fragen auf Instagram bekommen, psychotalk.at, und Daniel, ich spiele das mal vor.
Gern.
Here we go.
Hi, ich bin die Sophie und ich höre euch jetzt die ganze Zeit zu und dachte mir, ich muss mich melden. Ich habe selbst noch keine Therapie gemacht, interessiere mich aber generell sehr fürs Thema Mental Health, und bin draufgekommen, dass ich eigentlich die ursprüngliche fachlich korrekte Bedeutung von Begriffen wie Trigger, Trauma nicht 100% kenne. Es hat sich einfach in meinem Sprachgebrauch so eingeflochten und ich verwende es, aber ich frage mich jetzt, ob ich es vielleicht wirklich falsch verwende, weil ich die richtigen Bedeutungen gar nicht kenne. Und wie werden sie in der Therapie verwendet?
Vielen Dank, Sophie, dass du dich gemeldet hast.
Voll cool, ja, danke schön.
Man knallt diese Begriffe oft so hin und weiß aber nicht, was dahinter steht, oft. Und deshalb finde ich es gut, da ein bisschen Awareness zu bringen. Daniel, du bist psychotherapeutischer Experte, also...
Sehr gerne. Also wir können da gerne mal aus der psychotherapeutischen Sicht diese Begriffe mal klar definieren.
Voll gern.
Und Trauma ist ein Wort, das aus dem Altgriechischen kommt und das heißt so viel wie Verletzung.
Oh, Geschichte schon auch gleich dabei.
Ja, und das ist ja eine schwere Verletzung, die ich habe. Und in der und das gibt es ja nicht nur in der Psyche, sondern das gibt es ja auch in der physischen Medizin. Das heißt, wenn ich jetzt eine schwere Verletzung habe oder mehrere schwere Verletzungen, dann würde ich ja beim Arzt, dann würde ich auch ein Polytrauma sind mehrere schwere Verletzungen. Poly heißt viel. Aber genau. Und jetzt kommen wir aber zum psychischen und zur psychotherapeutischen Bedeutung von Trauma. Und Trauma heißt, dass ich etwas erlebt habe, was für mich in dem Moment lebensbedrohlich war. Also wirklich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, wo ich keinen Ausweg gefunden habe, wo für mich in der Sekunde, in dem Moment, wo ich das erlebt habe, etwas war, was mein Leben bedroht hat. Und das hinterlässt ganz, ganz tiefe Spuren bei uns. Und das muss jetzt nicht nur körperliche Gewalt gewesen sein oder irgendwas, was mit dem Körper zu tun hat. Das kann auch auf der psychischen Ebene sein. Mhm. Und da ist es meist ein Ereignis, das wirklich mein Weltbild erschüttert.
Also wirklich was ganz ganz Schlimmes.
Dann sprechen wir in der Psychotherapie von einem Trauma. Und das wird ja oft, wenn uns irgendwas passiert, was nicht so angenehm ist, oder habe ich auch die Erfahrung und gesagt, okay, das war traumatisierend. Und das ist ein großer Unterschied, weil wenn wir in der Psychotherapie von Trauma sprechen, dann ist es wirklich ein außergewöhnliches Ereignis, das wo ich mich im Leben bedroht gefühlt habe, wo ich keinen Ausweg gefunden habe und wo es wirklich um alles oder nichts gegangen ist. Und das ist per Definition ein Trauma oder wo mein Weltbild erschüttert wurde. Um da vielleicht ein Beispiel zu geben, Weltbild erschüttert ist zum Beispiel sexueller Missbrauch in der Kindheit, wenn das von den eigenen Bezugspersonen zum Beispiel kommt. Da ist jemand, der eigentlich auf mich aufpassen sollte und der macht dann etwas mit mir, was komplett fehl am Platz ist, was verwerflich ist, wo ich als kleines Kind überhaupt nicht damit umgehen kann. Ich spürt sich ja an, dass das komplett daneben ist und gleichzeitig ist das aber die Person, die auf mich eigentlich aufpassen sollte. Da kann mein Weltbild erschüttert werden.
Kriege ich gleich Gänsehaut.
Das ist fürchterlich und das ist eben genau das, was ein Trauma beschreibt. Ein Trauma ist wirklich ein sehr, sehr heftiges, lebensbedrohliches Ereignis und das hinterlässt dann natürlich auch Spuren bei uns.
Ja,
da muss man ein bisschen aufpassen, weil nur unter Anführungszeichen, wenn ein Trauma passiert, und da sind wir, glaube ich, beim nächsten wichtigen Punkt auch, heißt es nicht, dass sich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt.
Da haben wir es schon mal eine Folge dazu gemacht,
genau,
im Podcast.
Ganz, ganz wichtig, aber da auch den Unterschied zu haben, weil es gibt viele Menschen, die unglaublich mit solchen Situationen auch umgehen können und da ist das zwar passiert, aber die können das für sich verarbeiten und diese Erinnerung wird auch wahrscheinlich immer da sein, aber das löst keine posttraumatische Belastungsstörung aus. Und wenn ich aber davon spreche, zum Beispiel, weil da auch die Frage war, etwas triggert mich.
Das verwende ich ganz oft, das Wort.
Ja, verstehe ich, weil das ist ja auch...
Aber ist auch irgendwie so Teil der Jugendsprache irgendwie so?
Ist es auch und das ist ja auch komplett okay, finde ich. Man muss nur irgendwie wissen, wenn man es psychotherapeutisch verwendet, dann ist Trigger... ist nichts anderes als ein Auslöser, der mich, und das kann ein Reiz sein, das kann ein Geruch sein, das können Bilder sein, das können aber auch Gedanken sein, das können körperliche Empfindungen sein, das kann ganz, ganz viel sein, das kann ein Gefühl sein, das mit diesem traumatischen Erlebnis zusammenhängt. Und Trigger heißt in der Psychotherapie, das ist ein Reiz, ein auslösender Reiz, der mich aber wieder sofort zurück in dieses traumatische Erleben bringt. Und das ist jetzt nicht, wenn mich was ärgert, nicht, wenn mich was aufregt in der Psychotherapie, nicht, wenn mich irgendetwas Angst macht, sondern wirklich Teil von posttraumatischen Belastungsstörungen. Das heißt, dass ich, und da sind wir schon beim nächsten Wort, dass ich dann vielleicht so einen Flashback habe. Flashback heißt auch nicht eine Erinnerung an irgendwas, was schlimm war, sondern Flashback heißt wirklich, dass ich wieder das wieder erlebe, was mir da passiert ist. Und das ist wirklich so. Das ist nicht, dass ich, puh, das war schlimm und ich kann darüber nachdenken im Hier und Jetzt, weiß aber, dass ich sicher bin, sondern wenn ich einen Flashback habe, also wenn ich mich was triggert und ich dann einen Flashback habe, dann erlebe ich dieses Ereignis wieder. Das fühlt sich dann so an, als wäre ich da wieder in diesem Ereignis drinnen.
Ich habe das zum Beispiel, es gibt, ich sage es jetzt allgemein, es gibt eine bestimmte Gegend.
Ja.
Und sobald ich in der bin, wird mir schlecht. Also da merke ich wirklich, ich kriege keine Luft.
Ja, da hast du halt Erinnerungen daran.
Genau.
Und da tut sich was körperlich und das kennen wir auch alle. Und das ist aber jetzt kein Trigger oder Flashback im psychotherapeutischen Sinn, sondern du hast da was abgespeichert. Hey, pass auf, das könnte gefährlich sein da. Aber du bist nicht wieder in einer traumatischen Situation gefühlt in der Situation.
Also das ist was anderes. Also das ist wirklich...
Genau. Trigger heißt wirklich, es löst bei mir...
Kannst du ein Beispiel geben, so ein ganz konkretes?
Ja, das kann zum Beispiel sein, nehmen wir jetzt ein Beispiel her von sexueller Gewalt und der Täter hat ein bestimmtes Parfum getragen. Und das heißt, wenn ich jetzt dann Jahre später irgendwo unterwegs bin und dieses Parfum wieder rieche, in der U-Bahn zum Beispiel, und dann kann es sein, dass dieser Geruch, sein Trigger, und der versetzt mich, der aktiviert sich dann sofort, weil in unserem Hirn, muss man sich vorstellen, wenn sowas Lebensbedrohliches passiert ist, dann wird das natürlich abgespeichert. Und dann pass auf, das ist extremst gefährlich mit allen Sinnesreizen und Wahrnehmungen, die wir zur Verfügung haben. Und wenn ich eine PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörung habe, dann ist es nicht so wie bei dir in deinem Beispiel, hey, sei vorsichtig, da ist was, so Warnzeichen. Sondern wenn da der Trigger kommt und ich dieses Parfum rieche zum Beispiel, dann kann es sein, dass mich nur dieser Geruch sofort wieder zurück in diese Szene wirft. Gefühlt mit allen Sinnen. Also ich bin zwar nicht in dieser Szene drinnen, weil ich schon längst vorbei, und das ist ja das Belastende bei posttraumatischen Belastungsstörungen, sondern ich gefühlt auf einmal bin ich wieder da drinnen. Das heißt, ich bin da, es fühlt sich genauso an wie damals. Ich bin hilflos, ich kann nichts machen. Es passiert Schreckliches, Leid, und da bin ich auf einmal wieder in der Szene.
Also obwohl man da gerade in der U-Bahn quasi sitzt und unter Anführungszeichen
klassisches Beispiel, das wir aus den Fernsehfilmen oder aus dem Fernsehen kennen vielleicht, ist, weil das wurde sehr häufig bei Vietnam-Veteranen vom US-Militär und da waren zum Beispiel Fehlzündungen von Autos. Also die waren schon wieder zurück aus dem Krieg, wieder in ihrer Heimat und da hat eine Fehlzündung von einem Auto, das kracht, das klingt wie ein Schuss.
Und kommt alles wieder hoch.
Und die haben sich dann auf einmal ohne ersichtlichen Grund in den Straßengraben geworfen, weil sie auf einmal in dieser Szene wieder waren oder halt komplett irgendwie Panik bekommen. Und das ist auch so ein typischer übers Gehör-Trigger. Das heißt, ich höre sowas, es klingt so ähnlich wie ein Schuss. Ich habe ein traumatisches Erlebnis gehabt. Ich war da in massiver Lebensgefahr. Und dann kommt ein Reiz, ein Trigger, der löst was aus und dann bin ich auf einmal wieder in dieser Situation. Und wenn wir jetzt, wenn man das jetzt sich vorstellt, das ist wirklich mit sehr, sehr viel Leid verbunden, weil ich da sofort in der Sekunde wieder drinnen bin. Die gute Nachricht, es gibt da wirklich hilfreiche Psychotherapie, um auch posttraumatische Belastungsstörungen zu behandeln. Aber es hat eben nichts damit zu tun, so wie es aus psychotherapeutischer Sicht, wie sehr, sehr häufig verwendet wird, da erinnert mich etwas an eine Situation, die nicht so cool war.
Voll wichtig, dass wir das mal geklärt haben, dass man, selbst wenn man es jetzt irgendwie weiterverwendet im Alltag oder es einem rausrutscht, dass man zumindest weiß, was das Wort auch für eine Bedeutung haben kann in dem Kontext.
Ja, und das ist auch ganz wichtig, wenn ich dann zum Beispiel in die Psychotherapie gehe und so, ich habe schon, also wir fragen dann schon auch nach, was versteht denn die Person unter Trigger, was heißt das? Aber und gleichzeitig, und das möchte ich halt immer sagen, das ist, man muss halt ein bisschen aufpassen, weil die Personen, die wirklich eine PTBS, eine posttraumatische Belastungsstörung haben, das ist ein enormer Leidensdruck, wenn die getriggert werden und dann auch so einen Flashback haben oder Intrusionen sind aufdrängende Gedanken, die ich nicht steuern kann an dieses Ereignis. Das heißt nicht, ich denke jetzt drüber nach und denke, okay, das war schlimm.
Sondern es kommt und es kann nichts machen.
Genau, und ich kann mich dagegen kaum wehren. Mhm. Und das sind Intrusionen. Und wenn jetzt Trigger so von allen verwendet wird, hey, das triggert mich, dann kann es natürlich, und das verstehe ich auch, bei Menschen, die das wirklich haben, halt auslösen, dass wir reden da von unterschiedlichen Sachen und ich fühle mich nicht so ernst genommen in dem, was ich eigentlich habe. Und das ist der Punkt, wo man ein bisschen vielleicht aufpassen muss. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man keine Angst haben muss, jetzt irgendwas zu sagen oder so, sondern ich glaube, dass es manchmal ganz gut ist zu wissen, okay, was heißt denn das eigentlich, auch wenn ich so, und auch bei Traumatisierungen, weil...
Dass man es zumindest im Hinterkopf hat.
Genau, wenn ich jetzt eine negative Erfahrung mit einem guten Freund mache, dann ist das wahrscheinlich kein Bindungstrauma. Also sicher nicht, sondern dann ist das blöd gelaufen, ja. Das löst auch natürlich unangenehme Gefühle aus, aber das war ziemlich sicher nicht lebensbedrohlich und das ist der große Unterschied. Und wenn ich dann schnell irgendwie sage, okay, das hat mich traumatisiert, dann vergleiche ich das mit aus der Psychotherapie halt Sachen, wo es wirklich um alles gegangen ist. Und das ist für Menschen, die es wirklich betrifft, kann ich mir vorstellen, halt nicht
sehr
so cool.
Sehr schmerzhaft, ja.
Und dann wird es auch so ein bisschen bagatellisiert, also es wird so ein bisschen abgeschwächt, was da eigentlich dahinter steckt, weil wenn ich das zu allem sage,
verliert es irgendwie die Bedeutung.
Ist es nicht mehr so schlimm, ja. Mhm. Und das finde ich schade.
Und genau deshalb sprechen wir darüber. Dafür ist unsere Sendung ja da. Wir sprechen offen über deine mentale Gesundheit, über Themen, die dir wichtig sind. Und deshalb bitte schick uns deine Fragen. Instagram, psychotalk.at. Hast du ein Wort, das du im Alltag verwendest und gern wissen willst, was steckt denn da eigentlich genau dahinter? Dann melde dich gerne. Bis dahin spiele ich dir die meiste Musik jetzt auf Krone Hit.
My cherry pie. I don't care who knows it. Love me till I die. Bury me with roses. I know you're awfully shy, but I can't wait to hold it. Oh, that big, big hard heart. With open arms, holding you naked, middle of Sunset Boulevard, making you famous. Everyone's watching. There's skin.
Psychotalk, die Mental Health Talkshow auf Krone Hit. Hol dir Hilfe und Infos. KroneHit.at.
I'll sing it one last time for you.
Psychotalk.
Trigger, Flashback, mein Ex ist toxisch oder ein Narzisst. Wir alle verwenden diese Begriffe schnell mal im Alltag, aber was steckt da dahinter in der Psychotherapie? Die Frage stellen wir uns heute hier auf Krone Hit in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Ich bin Melli Tüchler und ich freue mich, dass ich mit unserem psychotherapeutischen Experten Daniel Matosch da bin.
Ich freue mich auch, da zu sein.
Ich lerne immer sehr, sehr viel von dir, Daniel, und wir haben ganz viele Fragen dazu bekommen aus der Krone-Hit-Community. Mhm. Der Lukas schreibt, ich höre in meinem Umfeld ständig, wie Leute sagen, sie hätten ein Trauma, weil sie mal eine peinliche Situation erlebt haben. Ich selbst habe ein echtes Trauma hinter mir, das mich im Alltag massiv einschränkt. Wie kann man mit Freunden drüber sprechen, ohne belehrend zu wirken, aber trotzdem klar zu machen, dass solche Aussagen echt verletzend sein können?
Das ist eine gute Frage und die ist wahrscheinlich so einfach nicht zu beantworten, weil es da die allgemeingültige Antwort nicht gibt. Ich würde das Gespräch wirklich suchen und auch vielleicht auf den heutigen Podcast verweisen, den mal zum Anhören geben oder auch die Personen, wenn es gute Freunde sind, ja wirklich auch ihnen sagen, hey, das löst bei mir was aus, weil ich habe das erlebt und es ist eben nicht, ein Trauma ist nicht, wenn ich eine peinliche Situation überstanden, erlebt habe, durchgemacht habe, die ist auch schlimm, aber Trauma heißt halt wirklich, da geht's, das ist lebensbedrohlich oder das ist wirklich mein Weltbild erschüttert, weil es so eine Sache war, die man sich vorher nicht vorstellen konnte einfach. Und ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob das belehrend ist oder nicht, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig.
Es kommt drauf an, wie man sagt, glaube ich. Und es ist ja schön, da aufzuklären.
In der Kommunikation gilt ja oft immer, das ist ja auch so Teil des sozialen Kompetenztrainings, was man in der Psychotherapie ja auch sehr, sehr gerne macht, ist ja diese Ich-Botschaften ganz wichtig. Was löst das bei mir aus? Und bei sich bleiben und sagen, hey, ich mag dich da nicht belehren, aber wenn du das sagst,
tut mir das weh oder?
Bei mir löst das aus, dass das, was ich erlebt habe, das ist verletzend, ja. Also da wirklich das Gespräch suchen, dann kann man ja gemeinsam, dafür ist das Internet ja großartig und auch Social Media. Es gibt ja auch ganz viel coole Sachen, wo das auch wirklich cool erklärt wird und wo man sich das gemeinsam irgendwie anschauen kann und vielleicht dann auch drüber reden kann und dann auch ja ein bisschen Awareness auch dafür zu schaffen, dass man diese Worte halt, dass etwas beschreibt, was wirklich Erkrankungen sind, was schlimme Sachen sind.
Und ich würde es ja auch wissen wollen, wenn ich das so verwende und einen Freund von mir das dann verletzt, dann bitte sag mir das.
Ja,
das
voll.
Macht man also ja nicht absichtlich.
Ich glaube, wenn es geht, wirklich das Gespräch suchen. Und ja, wir versuchen gerade mit unserer Sendung, mit unserem Podcast auch ein bisschen was beizutragen, weil es wirklich wichtig ist. Und ich kann das voll nachvollziehen beim Lukas, dass wenn man das selber erlebt hat und dann jeden im Umfeld spricht, ja, ich bin auch traumatisiert, ja, ich bin auch traumatisiert.
Oder ich kenne das, ich habe das auch.
Genau, dass das halt dann ein bisschen verletzend auch sein kann. Und weil das eben unterschiedliche Sachen sind. Und ich möchte das andere jetzt nicht kleinreden. Und es ist auch unangenehm, wenn man eine peinliche Situation erlebt hat. Also das ist ja auch, das hat ja auch... Das, na klar ist das geschissen, hätte ich fast gesagt, aber...
Na bitte sag's.
Ja, klar ist das nicht cool, aber es gibt eben da noch einen Unterschied, was ein Trauma definiert.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I need you, oh God.
I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Du bist nicht allein. Deine Fragen zum Thema Mental Health jeden Mittwoch ab 22 Uhr im Krone-Hit Psychotalk. Ruf an oder schreib uns 0771-2771.
If I say the words out louder, will they cover you and me? Love, love is the only thing. Open up your heart, let all the sunshine in. Oh, love, love is the only thing. And the no higher place to be. And if I say the words out louder, will they come and rescue me? Hey. Love, love is the only thing. Open up your heart, let all the sunshine.
Psychotalk.
Meine Ex ist so toxisch. Oh, er ist ein Narzisst. Ich habe ein Bindungstrauma. Hör auf, mich Gas zu leiten. Kennst du diese Begriffe? Vielleicht hast du sie selber schon mal verwendet oder von Social Media. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Melly Tichler und ich bin hier mit unserem psychotherapeutischen Experten Daniel Matosch.
Ja, schönen guten, nein, sage ich nicht.
Nein.
Da. Hallo, 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 hallo.
Es gibt uns ja auch im Podcast,
genau. Hallo,
also allgemein hallo. Begrüßen. Daniel.
Hallo.
Wir klären hallo. Heute Begriffe, genau. Aber nicht dein Hallo. Wir wollen heute bisschen so auf das Thema aufmerksam machen, dass wir sehr oft psychotherapeutische Begriffe im Alltag verwenden, damit herumschmeißen, was ja auch voll okay ist. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, auch zu wissen, was dahinter steckt. Und jetzt, Daniel, geht es um mein Lieblingsthema. Es geht um Beziehungen.
Jawohl.
Da hast du viel mit mir mitgemacht. Ich weiß.
Nicht so schlimm.
Es gibt auf jeden
ich glaub,
Fall.
Ich glaube, du hast viel mitgemacht.
Ja, du musstest das dir anhören.
Alles gut.
Und ich habe sicher auch, wenn ich dir was erzählt habe, oft Begriffe verwendet, die ich vielleicht aus psychotherapeutischer Sicht falsch verwendet habe. Eben zum Beispiel Begriffe wie emotionaler Missbrauch, Narzisst hört man ganz oft, Borderline, toxisch, Gaslighting, Bindungstrauma. Da gibt es ja ganz, ganz viel.
Ja.
Vielleicht wollen wir uns ein paar Begriffe anschauen, die man oft verwendet und einfach mal schauen, hey, was steckt da eigentlich dahinter?
Genau, und wie ich sagte, also ich möchte nicht sagen, dass das alles immer falsch ist und ich finde das ja auch sehr gut, dass man da auf psychotherapeutische Begriffe, dass die irgendwie so in den Alltag einfließen und dass man da auch ein bisschen da die Stigmatisierung wegtut, aber gleichzeitig muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man das nicht verwässert, was eigentlich dahinter steckt. Also fangen wir bei einem Begriff an wie toxisch.
Yes.
Toxisch ist jetzt ja gar nicht so ein Fachbegriff aus der Psychotherapie, sondern beschreibt in Wirklichkeit eine Beziehung, die mir Schaden zufügt. Also wenn wir jetzt von Beziehungen sprechen. Mhm. Toxisch heißt nichts anderes als giftig, schädlich. Und das heißt aber über einen längeren Zeitraum eine toxische Beziehung, wo ich manipuliert werde, wo mir wirklich absichtlich Schaden zugefügt wird. Das heißt, wenn ich jetzt einen Partner habe, der mich manipuliert, der mich emotional auch missbraucht, werden wir nachher dann vielleicht auch noch irgendwie zu sprechen kommen, dann kann das toxisch sein. Und oft wird es verwendet, wenn der Partner nicht das macht, was ich will. Und dann ist es nicht toxisch, sondern dann ist es halt ja blöd manchmal, aber ist nicht gleichzeitig eine toxische Beziehung. Weil toxische Beziehung, da wird wirklich Schaden angerichtet.
Auch über einen längeren Zeitraum wahrscheinlich, weil jeder wird mal was falsch machen oder
genau,
dem Partner wehtun. Das, glaube ich, lässt sich nicht vermeiden.
Das gehört ja auch zu Beziehungen dazu. Und genauso, da sind wir vielleicht dann beim nächsten. Emotionaler Missbrauch ist auch etwas, wo mein Gegenüber absichtlich etwas macht, um mir weh zu tun, mich zu manipulieren, meinen Selbstwert zu untergraben, mich von meinen Freundinnen irgendwie wegzubringen, mich kontrolliert, kann auch Gewalt im Spiel sein. Da ist ganz viel, was ein emotionaler Missbrauch beschreibt, halt alles auch wieder über einen längeren, also es sind keine kleinen Streits oder irgend sowas, es ist kein emotionaler Missbrauch, man kann auch mal unterschiedliche Meinung sein, sondern wenn das wirklich System hat und wenn das über einen längeren Zeitraum geht, dann sprechen wir von emotionalen Missbrauch, meine Gefühle nicht ernst nimmt, sagt, dass ich falsch fühle, mir die Schuld zuschiebt, das sagt, dass meine Wahrnehmung falsch ist, dass ich das komplett irgendwie falsch verstanden habe, gleichzeitig oft irgendwie auch sehr manipulativ ist und sich als einziger Retter und als einziger, bin jetzt in der männlichen Version, aber es geht natürlich in beide Seiten, als einziger Retter, als einzige Retterin irgendwie darstellt und nur ich bin für dich da.
Und das ist gefährlich, weil oft weiß man gar nicht mehr, was ist jetzt wirklich die Realität oder was passiert gerade oder...
Genau, da sind wir jetzt beim Gaslighten.
Ja, also schau, das wär, wie wieder vom
Begriff. Das ist der Ausdruck genau für das, wenn mein Gegenüber mich gaslightet, dann lässt er mich an meiner eigenen Wahrnehmung zweifeln. Und dann sagt er, das, was du siehst, das stimmt nicht.
Und das war gar nicht so.
Genau, das, was du fühlst,
das bildest
stimmt
du dir
doch
ein.
Nicht. Genau, richtig. Ich glaube, das Wort Gaslighting kommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus einem Film, wo es darum geht, wo ein Paar in einem Haus lebt und der Mann toxisch und emotional missbräuchlich ist in dem Film und dann unter anderem, da gibt es so eine Gaslampe, ist ein alter Film irgendwie draußen und sagt, die brennt nicht, obwohl er sie immer einschaltet.
Ah, okay, weil ich habe mir gedacht, Gaslighting.
Und daher kommt das und das ist dann, und sie fängt dann irgendwann an ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine toxische Beziehung. Das heißt ja wirklich jetzt nicht nur, und das ist auch schlimm, wenn mir jemand sagt, so wie ich fühle, ist falsch. Mhm. Das ist definitiv emotionaler Missbrauch. Aber wenn dann tatsächlich die Wahrnehmung, so wie du das wahrgenommen hast, reale Situationen, so war das nicht. Das war ganz anders. Und da beginnt man, wenn man das lang genug macht und vielleicht auch Gefühle für diesen
das
Partner hat.
Das ist nämlich das Schwierige, wenn es in Beziehungen ist, weil du den Menschen so gerne hast.
Ja, und da muss man aufpassen tatsächlich. Das ist Gaslighting und das kann absichtlich sein, um eben auch das Selbstbewusstsein, den Selbstwert des Gegenübers irgendwie klein zu machen, sein Gegenüber an sich selbst zweifeln zu lassen, damit ich mehr Kontrolle über ihn gewinne. Das ist, hat ja auch System. Ne? Wenn ich den mache ich den systematisch mehr oder weniger
abhängig, oder?
Auch abhängig und vor allem, ja, der irgendwann glaubt mir selber nicht mehr, was jetzt wahr ist und was nicht und bin dann ja abhängig von dem Korrektiv, mein Gegenüber. Und das ist dann eine schiefe Ebene und eine Beziehung sollte im besten Fall auf Augenhöhe sein.
Deshalb ganz wichtig, mit Leuten, die außenstehend sind, drüber zu reden.
Genau, das ist ganz wichtig.
Dass man da wieder ein bisschen einen Blick auf die Realität bekommt.
Und da vielleicht auch im Hinterkopf zu behalten, dieses Sprichwort Liebe macht blind, stimmt manchmal. Das heißt, man möchte das oft gar nicht so sehen oder das ist vielleicht auch für beste Freundinnen, beste Freunde, ganz wichtig, irgendwie das auch im Hinterkopf zu behalten, dass wenn ich schon 100-mal gewarnt habe und gesagt habe, hey, das ist nicht okay, dann werde ich vielleicht am Anfang nicht so die besten Chancen haben. Und da sollte ich, wenn mir der Mensch sehr, sehr wichtig ist, dranbleiben, weil das wirklich erstens sind toxische Partner sehr, sehr gut im Manipulieren und können ja auch ganz schnell gut eine Beziehung, vermeintlich gute Beziehung aufbauen. Und das ist ja ganz häufig in so toxischen Beziehungen, dass am Anfang alles zu gut, zu schön ist, um wahr zu sein, dass die endlich die Traumpartnerin fürs Leben und die versuchen, alles über einen zu erfahren, um zu schauen, okay, am Anfang ganz viel da auch das Gefühl zu geben, ich verstehe dich, ich bin der Erste, der dich versteht, ich bin für dich da, ich mache alles, was du willst und dann kippt das sehr häufig in so toxischen Beziehungen. Genau, und dieses Gaslighting ist wirklich schlimm, weil man da dann, wenn man so mittendrin ist, irgendwann wirklich anfängt. Vor allem, wenn das vorher so super cool war und wenn da alles zu perfekt irgendwie erschienen ist, dann kann schon sein, dass man dann wirklich irgendwann mal an sich selbst beginnt zu zweifeln. Und das ist immer so ein absolutes, eine Red Flag, auch so ein schönes Wort.
Oh, das Wort verwende ich oft.
Ja, genau. Und Red Flag ist jetzt auch nicht ein psychotherapeutischer Fachausdruck, aber ist halt wirklich so ein Alarmzeichen einfach.
Aber was ein Begriff, glaube ich, ist, Bindungstrauma.
Ja, und Bindungstrauma kommt eigentlich, das hat jetzt nichts, natürlich auch was mit Erwachsenenbeziehungen zu tun, aus der Psychotherapie gesehen, kommt Bindungstrauma aus der frühen Kindheit. Da hängt es davon ab, was für Bindungserfahrungen ich mit meinen primären Bezugspersonen gemacht habe. Und daraus entwickelt sich dann, kann sich ein Bindungstrauma entwickeln, obwohl dieses Wort ist ein bisschen umstritten, weil es gibt es jetzt nicht als Diagnose. Man kann jetzt nicht Bindungstrauma diagnostizieren, sondern gibt es viele Theorien, die auch sehr, sehr gut sind, finde ich, meiner Meinung nach zumindest irgendwie, dass es natürlich Auswirkungen hat, was für Erfahrungen habe ich von klein auf gemacht, wie Beziehungen funktionieren. Und das ist etwas, was ich, wenn ich ein kleines Kind bin, lerne. Und dann kann es sein, wenn ich Eltern gehabt habe, auf die ich mich nicht wirklich verlassen konnte, wo ich jetzt nicht sicher sein konnte, wie die reagieren, dass ich da immer sehr, sehr vorsichtig sein habe müssen, weil ich eben nicht wusste, was da jetzt als nächstes kommt, dass die mir nur Liebe und Anerkennung gegeben haben, wenn ich geleistet habe. Ja. Da können sich so Spuren oder halt ja da so Prägungen herausbilden und das kann dann ein Bindungstrauma sein, dass ich dann glaube, okay, in meinem weiteren Leben, das ist immer so. Das heißt, in Beziehungen, ich bekomme nur etwas, wenn ich alles gebe. In Beziehungen, ich muss immer auf der Hut sein. Ich kann niemandem vertrauen. Das wären dann so Bindungstraumata, die man haben kann. Aber wie gesagt, das Wort ist jetzt keine offizielle Diagnose. Also das gibt's nicht.
Ein Wort im Beziehungskontext, das ist ganz, ganz oft gefallen bei unserer Krone-Hit-Community. Viele wollen wissen, was ist eigentlich die Definition von einem Narzissten?
Höre ich
ganz, ganz oft.
Genau. Narzisst wird schnell jemand, das wird so schnell einmal verwendet für irgendjemanden, den ich nicht mag oder der sich ein bisschen arschig egoistisch verhält.
Also es gibt
oder?
Auch Menschen, die einfach arschig egoistisch sind.
Ja, muss man noch kein Narzisst sein. Also Narzisstische Persönlichkeitsentwicklungsstörung heißt eigentlich das Bild dahinter. Das ist eine Form der Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsstörung haben auch schon Sendung gemacht, aber vielleicht ganz kurz erklärt, eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung heißt, dass ich wirklich ein aufgrund von Erfahrungen, die ich gemacht habe, ein von der Norm massiv abweichendes Bild von der Welt habe, von meinen Mitmenschen und von mir auch. Und bei Narzissten, und deshalb kommt es dann im Laufe meines Lebens, weil das nicht mit der Mehrheit der Menschen übereinstimmt, kommt es irgendwann einmal zu Problemen. Also Persönlichkeitsentwicklungsstörungen sind auch Beziehungsstörungen, werden sie auch genannt. Das heißt, ich habe Probleme, wenn ich in Beziehungen mit anderen Menschen bin. Das muss jetzt gar keine Partnerschaft sein, sondern irgendwann einmal habe ich aufgrund des Weltbildes, das sich bei mir entwickelt hat, habe ich Probleme mit anderen Menschen. Und das ist aber so ausgeprägt, bei, wenn man wirklich von einem Narzissten spricht oder von einer narzisstischen Persönlichkeitsentwicklungsstörung, dass das irgendwann bei mir auch und vor allem auch bei Narzissten und bei meinem Umfeld auch zu einem massiven Leidensdruck führt. Das heißt, wenn ich ab und an ein bisschen aschig bin, ein bisschen egoistisch bin, bin ich noch lange kein Narzisst. Es gibt genug Menschen, die, wir alle haben ein bisschen was Narzisstisches in uns. Also wir sind ja auch von diesen Persönlichkeitsstilen, sagt man da auch, gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche. Es gibt sowas, so einen ängstlich vermeidenden, der ein bisschen vorsichtig ist, Persönlichkeitsstil. Es gibt den histrionischen Persönlichkeitsstil. Das ist jemand, der gerne im Mittelpunkt steht, der gerne irgendwie Aufmerksamkeit hat. Haben wir auch alle ein bisschen, also gerade da jetzt, wo ich da im Radiostudio bin, ich glaube, da braucht jeder so ein bisschen, der hinter dem Mikrofon ist. Naja, braucht schon ein bisschen. Ja, ne? Stimmt. Also braucht es ein bisschen. Und da gibt es auch, und das ist ja völlig okay, auch so narzisstische Anteile. Das heißt, das kann ja auch positiv sein, dass ich gut auf mich schaue, dass ich mich abgrenzen kann, dass ich mir nicht alles irgendwie zu Herzen nehme. Und da gibt es auch so Persönlichkeitsstile wie so dependent heißt das, also dass ich gerne, nicht gerne, aber dass ich so ein bisschen abhängig bin auch von anderen, dass ich jetzt nicht nur bei mir bin. Und es hält sich so bei gesunden Menschen die Waage. Und wenn einer von diesen Stilen, die es da gibt und die wir alle ein bisschen so in uns haben, wirklich extrem wird, dann sprechen wir von einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung. Und da gibt es eben auch die narzisstische.
Okay.
Und das heißt aber nicht, dass jeder, der mal einen Blödsinn macht oder der
oder
mal gemein ist,
oder sich nicht immer gut verhält.
Genau, weil wenn es narzisstisch ist, dann ist das wirklich was Andauerndes, was Durchgehendes. Und Narzissten haben ja in Wirklichkeit auch einen enormen Leidensdruck. Zwar wahrscheinlich erst sehr, sehr spät in ihrem Leben, aber da steckt ja was dahinter. Die haben meistens die Erfahrung gemacht, dass so wie ich bin, bin ich nicht gut. Und haben massive Probleme oft mit ihrem Selbstwert. Das heißt, die fühlen sich irgendwie wertlos und nicht liebenswert und haben dann die Erfahrung gemacht, meist schon in der Kindheit, wenn ich mich aber über andere erhöhe und wenn ich nur auf mich schaue und wenn mir die anderen egal sind oder es war vielleicht auch gar nicht anders möglich, dann bekomme ich zumindest ein bisschen was in meinem Leben. Und das kann sein, dass sich das dann durchzieht. Und dass die, weil das halt funktioniert hat und wenn es damals funktioniert hat, dann hinterfragt man das nicht. Man muss fairerweise sagen, dass in unserer heutigen, vor allem Berufswelt, das durchaus auch positiv gesehen wird oft. Das heißt, das sind die ganz häufig narzisstische Persönlichkeitsentwicklungsstörungen sind große Chefs oft. Die haben sowas im Hintergrund oder Akzentuierungen zumindest, weil das funktioniert im Geschäftsleben. Da macht Sinn irgendwie, dass man die Ellbogen raustut. Und
nicht auf die Gefühle von jedem.
Genau, alle anderen sind mir egal. Obwohl das ja bei Narzissten gar nicht stimmt, dass da die Gefühle komplett egal wären. Das ist eine Bewältigungsstrategie, um irgendwie durchs Leben zu kommen. Und das heißt jetzt nicht, und das möchte ich jetzt aber auch sagen, dass das, was sie dann anrichten oft, dafür haben sie schon Verantwortung. Das ist immer
ganz... Das ist ganz wichtig, glaube ich, auch zu betonen.
Also sie können zwar vielleicht manchmal nichts dafür, dass sie so geworden sind.
Ich habe dann, glaube ich, oft zu viel Verständnis und denke mir immer, oh, du hast das erlebt und das... Und dann denke ich mir so, nein, du hast mich einfach falsch behandelt.
Ja, stimmt. Und das ist ganz wichtig, wir Menschen sind für uns selbst verantwortlich und auch für das verantwortlich, was wir machen. Und es gibt dann oft irgendwie auch Hintergründe oder immer eigentlich, warum wir was wie machen. Also es hat ja immer einen Grund, aber das heißt nicht, dass das, was wir dann gemacht haben, dann okay ist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn da jemand mit einem Narzissten zu tun hat und verletzt wird, dann muss man da raus. Und das ist auch hilfreich tatsächlich für den Narzissten vielleicht irgendwann einmal, weil erst wenn er die Erfahrung gemacht hat, dass er da bei ganz vielen Menschen irgendwie aneckt und dann alleine ist, dann wird er sich vielleicht Hilfe holen. Und bis dahin ist das eher schwierig.
Hast auch du einen Begriff oder irgendeine Frage zum heutigen Thema, dann melde dich gerne psychotalk.at auf Instagram. Schick einfach eine Message, ich habe das Handy von mir und dann besprechen wir das gemeinsam.
Don't make a sound. 2 a.m. low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. You wanna ride in the six. You wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long.
losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in six, you wanna dine in the six, but when I lean for the